Sag mal, Andreas, wolltest du nicht auch schon immer mal wissen, was Uli Hoeneß mit seinen Enkeln so veranstaltet, wenn sie den Opa besuchen?
Und ja, aber selbstverständlich. Die Frage quält mich seit Jahren, Malte.
Wenn immer sie da sind, dann wird natürlich bei uns auf dem Rasen, im Garten gekickt. Oder der Kleine, der kommt immer rüber. Opa, ich krieg heute schon eine Cola, gell? Oder Opa, schau mal, Bud Spencer. Er meint Bud Spencer.
Und dann gibt's richtig auf die 12 wie bei uns heute im ersten Sportpodcast des Tages. Wir blicken natürlich gleich erstmal zurück auf den Champions League Abend von gestern und wir erklären, was sich die Bayern von der Rückkehr von Sadio Mané versprechen und wir enthüllen die hohlen Phrasen von IOC und Thomas Bach.
Das alles im ersten Sportpodcast des Tages, wie immer nach dem Opener und dem laufend aktualisierten Newsblock.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen.
Stand jetzt
mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse.
Gucken wir zum Start auf den gestrigen Champions League Abend nochmal zurück. Real Madrid gewinnt mit 5:2 beim FC Liverpool. Erst das dritte Mal in den letzten 70 Jahren, dass die Reds in Anfield 5 Tore kassieren. Zweimal gegen Arsenal und jetzt gegen Real Madrid. Und Napoli schlug im anderen Spiel die Frankfurter Eintracht mit 2:0 und da musste die Eintracht richtig Lehrgeld zahlen. Blicken wir erstmal auf das Duell Liverpool gegen Real. Das bot alles, was man sich von einem klasse Fußballspiel so erwartet. 7 Tore, darunter einige Traumtore, aber auch auf jeder Seite einen Torwartfehler. Erst patzte Courtois, dann Alisson und am Ende gab es das Bild, was sich in diesem Duell seit 2009 dem Zuschauer bietet. Am Ende jubelten nämlich die Königlichen und Liverpool klebt damit der Realfluch weiter an den Hacken. Dabei hatte alles zunächst so gut begonnen. Liverpool hatte durch Darwin und Salah einen Traumstart hingelegt. Salah ist jetzt mit 42 Toren alleiniger Rekordtorjäger Liverpools in europäischen Wettbewerben und so lag Liverpool nach einer Viertelstunde dann auf der Siegerstraße. Doch dann wurde es richtig bitter. Madrid glich nämlich durch Doppelschlag von Vinicius Junior noch vor der Pause aus, ehe Eder, Militao und zweimal Benzema alles klar machten. Real hat damit eine perfekte Ausgangsposition fürs Rückspiel und hinterlässt bei Liverpool einen, Achtung, Modrischen Geschmack. Auch im zweiten Spiel des Abends, da reichte der Heimmannschaft ein guter Start nicht. Die Eintracht zahlte Lehrgeld und verlor ihren Topstar Kolo Muani nach einem zugegeben harten, aber vertretbaren Platzverweis nach Foulspiel und hat jetzt nur noch geringe Chancen aufs Weiterkommen. Dabei war Napoli erst nach einer halben Stunde überhaupt zwingender geworden. Vorher hatte die Eintracht das Spiel bestimmt, aber dann kam Napoli. Kvaratskhelia, der scheiterte per Elfmeter dann zunächst an Trapp, doch dann schloss Osimhen vor der Pause einen Konter zum 1:0 ab und dann flog Kolo Muani nach einer Stunde für ein Foul mit Glattrot vom Platz, ehe Di Lorenzo dann für Napoli alles klar machte, als er eine Traumkombination mit Kvaratskhelia zum 2:0 Abschluss. Und damit haben die Italiener, die Spitzenreiter in der Serie A, jetzt beste Chancen aufs Viertelfinale.
Kommentar.
Sag mal, was kann sich Russland eigentlich noch alles erlauben, um auch vom IOC vielleicht irgendwann mal Konsequenzen zu bekommen? Muss Putin jetzt erst zu Atomwaffen greifen? Gibt es überhaupt eine rote Linie, die er überschreiten muss, ehe Thomas Bach und Co. mal reagieren, mal ernsthaft durchgreifen und dann vielleicht auch wirklich alle russischen Sportlerinnen und Sportler ohne Wenn und Aber und egal mit welcher Flagge sie starten, von Olympia ausschließen?
Naja, gute Frage, nächste Frage, Malte. Stand jetzt offenbar nicht und da nutzt auch die Option von 34, die Opposition von 34 Regierungen nichts. Das IOC argumentiert ja so, dass die allermeisten Sportlerinnen und Sportler aus Russland und ihrem Verbündeten Belarus letztlich Opfer ihrer Regierungen sind und sie ja nicht für deren Handeln bestraft werden dürfen.
Ja klar, die meisten sind irgendwo sicherlich Opfer, das ist auch bedauerlich, aber ganz ehrlich, selbst wenn Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus in weiß gekleidet an den Start gehen und auch nichts mit dem Regime oder den Regimen zu tun haben, sie werden ja trotzdem irgendwo mit ihren Ländern in Verbindung gebracht und jeder Sieg, jede Medaille würde ja im Heimatland sofort propagandistisch ausgeschlachtet werden. Das ist ja so natürlich wie das Amen in der Kirche, ne? Und damit machen sie dann sich auch ungewollt, auch wenn sie es gar nicht wollen. Trotzdem, zu Handlangern des Regimes, also zumindest machen sie dann ungewollt Werbung für das Regime.
Naja, und ich kann mir auch ehrlicherweise nicht vorstellen, dass irgendjemand auf irgendeinem Podest steht, auf irgendeinem Siegerpodest und irgendwie die Hand auf die Brust hält und dann irgendwie stolz auf sein Vaterland in diesem Falle ist, auf das man im Moment einfach unter diesen Umständen überhaupt nicht stolz sein kann. Ja, es wäre verheerend, wenn das so wäre. Ein anderes Argument des IOC ist, weshalb es auch eben nicht durchgreift, basierend auf Einlassungen von zwei UN-Menschenrechtsexpertinnen. Nach deren Meinung würde ein Ausschluss aufgrund des Passes einer Diskriminierung gleichkommen.
Ja, das ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen und das zeigt ja auch, wie kompliziert diese ganze Geschichte ist, ne? Aber der Sport kann und darf nicht vollkommen unpolitisch sein. Er muss die aktuelle Weltlage irgendwie mit einberechnen. Und mal ganz ehrlich, es wäre doch ein Hohn, wenn jetzt die überfallene Ukraine letztlich wie angedroht Olympia 2024 boykottieren würde, aber gleichzeitig Aktive aus Russland oder Belarus, unter welcher Flagge auch immer, dabei wären und dann um Medaillen kämpfen dürften.
Ja, absolut. Ne? Dann wäre auf jeden Fall alle Beteuerungen des IOC und von Thomas Bach von wegen, man stünde in Solidarität an der Seite der Ukraine. Naja, das ist, wäre, all das würde entlarven, dass das einfach nur alles leere Phrasen sind.
Und das würde dann zumindest das IOC beschädigen, aber ja nicht nur das IOC alleine. Damit wäre im Grunde auch die olympische Idee, damit wären die Olympischen Spiele als Ganzes ja dann auch beschädigt.
Hintergrund.
Einfach fantastisch.
Einfach fantastisch. Das waren quasi die ersten Worte von Sadio Mané am Sonntag nach seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz bei Bayern nach wirklich monatelanger Leidenszeit. Er freut sich, zurück zu sein, endlich. Aber vor allem freuen sich natürlich auch die Bayern, dass er wieder da ist. Denn mit seinem Comeback, da verbinden sie ja jetzt für die Wochen der Wahrheit, die jetzt anstehen im Trippelkampf, schon ziemlich große Hoffnung.
Ja, und zwar völlig mit Recht, würde ich sagen, denn gucken wir mal auf die Bilanz, ne? Stand jetzt in 23 Pflichtspielen kommt Mané auf 11 Tore, 4 Vorlagen und das sieht doch eigentlich ganz gut aus.
Das sieht gut aus, aber in München hatte man sich schon sogar noch ein bisschen mehr versprochen von ihm und das ging ja auch entsprechend los. Es ging ja mega los eigentlich. 4 Tore in den ersten 4 Spielen und Uli Hoeneß, der hat da schon gejubelt, hat von einem Transfermeisterwerk gesprochen, was Hasan Salihamidžić da gelungen war, dass er eben Sadio Mané an die Isar gelockt hat. Und er hat gesagt, das ist ein Traum für die Mannschaft und unsere Außendarstellung. Das auf jeden Fall. Aber dann kam ja so ein kleiner Knick, so ein kleiner Einbruch.
Ja, fast schon verwunderlich. Aber was denkst du, womit hing das zusammen?
Ja, da hat man bei Bayern natürlich auch Ursachenforschung betrieben. Also Mané hatte ja im Zentrum als Zielspieler quasi angefangen und das klappte dann nach diesen ersten 4 Spieltagen nicht mehr gegen Gegner so gut. Da hat er sich dann auch ein bisschen schwer getan, wurde dann auf den Flügel versetzt, musste sich dann erst ein bisschen umstellen. Aber vor allem war wohl sein Problem, dass er, das ist nicht gut für einen Stürmer, ein bisschen zu viel nachgedacht hatte, dass ihn kleine Rückschläge dann sofort zum Grübeln gebracht hatten. Ja, und darüber hat er dann auch diese Leichtigkeit, die ihn zunächst getragen hat, verloren.
Man könnte sagen, ein bisschen zu sehr verkopft ist der gute Mann, beziehungsweise man könnte es jetzt auch positiv formulieren, er ist zu selbstreflektiert und damit natürlich auch sehr selbstkritisch.
Und das ist ja erstmal eine ganz gute Eigenschaft eigentlich, aber für einen Stürmer eben manchmal etwas hinderlich. Die besten Stürmer haben immer relativ wenig zu denken gehabt, vorm Tor jedenfalls. Und ja, das muss auch Mané wegbekommen, dass er zu viel denkt, dass er zu viel grübelt, sich zu sehr selbst hinterfragt. Und er war dann auch wieder auf dem Weg, dass er zu alter Form oder zu der Anfangsform kam, aber dann hat ihn seine Wadenbeinköpfchenverletzung gebremst und Wadenbeinköpfchen, das klingt so niedlich, aber das war schon deutlich gravierender, denn das hat ihn über 100 Tage außer Gefecht gesetzt, aber zum Glück ist er jetzt wieder da, kann wieder da ansetzen, ja, und dann vielleicht wirklich noch zum Transfermeisterwerk werden, was Bayern ja durch Uli Hoeneß ja schon von Anfang an in ihm gesehen hat.
Ja, also Mané freut sich jedenfalls enorm, dass er bald wieder mitmischen kann. Das hat er zumindest in einem Social-Media-Video gezeigt, der Bayern.
Ich bin sehr, sehr glücklich, wieder bei der Mannschaft zu sein. Ich freue mich am meisten die Fans, Fußball, die Atmosphäre und Torschießen und ja, am Ende gewinnen.
Das hört sich bei Bayern natürlich besonders gut an und das hören alle Bayern und die Bayern-Fans natürlich besonders gerne, vor allem da die anderen Flügelspieler, Leroy Sané, Serge Gnabry, derzeit alles andere als in Topform sind und Mané trainiert jetzt endlich wieder, aber reicht's denn schon am Sonntag gegen Union Berlin, in diesem doch ja auch Schlüsselspiel und dann am 8. März im Rückspiel dieses extrem wichtige Spiel gegen PSG?
Also er selbst wird natürlich am liebsten sofort wieder loslegen. In dem Social-Media-Video der Bayern hat er zum Beispiel das hier gesagt.
Ich bin Fußballspieler und Fußball ist mein Leben. Ich habe es sehr, sehr vermisst.
Ja, ob Nagelsmann ihn allerdings dann auch schon lässt, das ist Stand jetzt noch offen. Nagelsmann will natürlich auch kein Risiko eingehen mit seinem Starspieler und sagt deshalb erstmal vielsagend das hier.
Er ist topfit, macht alles mit, hat keine Probleme mehr. Rein theoretisch kann er nach einer Woche Mannschaftstraining schon wieder spielen, was das Körperliche angeht. Klar, jetzt mal das technisch-taktische Gefühl für Zweikampfsituationen, für den Raum, das dauert vielleicht ein bisschen, aber jetzt auch nicht extrem. Ich glaube, das relativ schnell auch wieder hinbekommt, das sehr gut zu machen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
In der Champions League kommt es für DFB-Pokalsieger RB Leipzig ab 21 Uhr zum Kracher gegen Manchester City. Für Leipzig geht es darum, im Hinspiel in der Red Bull Arena die Chance auf eine mögliche Überraschung gegen das Star-Ensemble zu wahren.
Und bei der nordischen Ski-WM in Planitza, da geht's mit der Quali auf der Normalschanze bei den Frauen los. Nach bereits 6 Saisonsiegen hat die Deutsche Katharina Althaus eine Medaille fest im Blick. Generalprobe ging zwar schief, aber das kann ja für das dann wirklich große, für den großen Wettkampf dann eigentlich nur von Vorteil sein, sagt man ja, wenn die Premiere dann richtig verläuft. Um 16.30 Uhr kann sie dann zumindest schon mal die Quali dann schaffen und da schon mal zeigen, was sie kann.
Also 16:30 geht's da los. Für uns ein bisschen früher, ne? Ab 7:07 sind wir wieder für euch da.
Genau, da würden wir uns freuen, wenn ihr uns dann wieder einschaltet. Wenn ihr uns vielleicht sowieso abonniert habt, geht das ja ganz von alleine. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet. Aber eigentlich am meisten, wenn ihr uns überhaupt hört. Im Podcatcher eurer Wahl. Ganz egal wo. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm.
Und Malte Asmus. Und was macht Uli Hoeneß heute noch?
Wir gehen dann ins Schlafzimmer und schauen ein bisschen Business Panzer.
Ja, der Arme.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.